Ja, in der Welt habt ihr Angst. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Ist es für die Welt, für uns wichtig, Hoffnung zu haben? Ist eigentlich eine dumme Frage, oder? Ich glaube, dass da natürlich alle brauchen wir Hoffnung. Die Welt braucht Hoffnung. Und das wollen wir einfach ein wenig betrachten. Wie sieht es in der Welt aus? Wie geht es uns manchmal? Und wie können wir dem in rechter Weise begegnen? Wir wollen das von zwei Seiten aus beleuchten und dann noch zum Schluss eine Herausforderung. Der erste Punkt wäre die Hoffnungslosigkeit unserer Zeit. Wenn wir das, was in der Welt passiert, nur schon mal oberflächlich betrachten, dann sehen wir, dass überall Hoffnungslosigkeit zu sehen ist. Ich möchte einfach nur drei Aspekte hier erwähnen. Es könnten ganz viele sein, aber ich glaube, mit dem reicht schon. Erstens sehen wir mal eine ganz generelle Hoffnungslosigkeit, was die Emotionen angeht, was die Gefühle der Menschen heutzutage bewegt. Ich glaube, dass es keine Neuigkeit ist, dass neben den vielen Kranken, Todesfällen, gerade durch diese Pandemie, das größte Problem vielleicht die Auswirkung auf die Emotionen der Menschen ist. Bei uns in Argentinien wurde eine Umfrage gemacht mit einem Formular von der Weltgesundheitsorganisation. Und das sollte man in einem Wort zusammenfassen, was diese Zeit bedeutete. Für die, die es vielleicht nicht so wissen, also in Argentinien haben wir seit 20. März letzten Jahres Ausgang ziemlich beschränkt oder ganz beschränkt, teilweise monatelang. Wir haben heute die dritte Versammlung in unserer Gemeinde, heute. Ihr seid da sehr gesegnet, dass praktisch die ganze Zeit hier Gottesdienste abgehalten werden konnten. Und bei uns heute nur mit 30% der Kapazität des Gemeindehauses. Und das sieht man in der ganzen Gesellschaft. Man sieht Probleme. Das Wort, was am meisten erwähnt wurde in dieser Umfrage, war Unsicherheit. Dann kam Angst, Sorge, Unruhe. Ja, wir könnten zusammenfassen, Hoffnungslosigkeit, oder? So sieht es in der Welt aus. Die Auswirkung, die sofort darauf kommt, ist, man greift zur Medizin. Die antidepressiven Medikamente sind sprunghaft gestiegen, also Konsum davon oder auch zu viel davon genommen, der Missbrauch derselben. 11% der Bevölkerung hat Angst, 66% große Unsicherheit. So sieht es in der Welt aus. Hoffnungslosigkeit. Zudem kommt die Zunahme von Missbrauch von Alkohol, gewaltige Probleme in der Familie, in der Ehe, Ehescheidungen. Selbstmordrate ist gewaltig gestiegen im letzten Jahr. Ja, man bemerkt eine große Angst in großen Teilen der Gesellschaft. Das mal ganz generell. Aber wir können noch andere Sachen hinzufügen, die vielleicht sogar uns Gläubige zu schaffen machen. Besonders wenn wir das, was wir sehen, mit der Bibel vergleichen. Das, mit dem wir zu tun haben. Ich möchte mal das erwähnen, was bei uns jetzt sehr in ist, die Dekonstruktion der moralischen Werte oder Abbau moralischer Werte. Es ist wirklich ganz offensichtlich, dass die Werte in unserer Gesellschaft immer mehr abflachen, untergraben werden, ins Lächerliche gezogen werden oder ja, sogar ins Gegenteil verwandelt werden. So sieht es eben aus. Lasst uns mal ein wenig die Werte, die moralischen Werte betrachten in unserer westlichen Welt. Die meisten Grundgesetze der Länder sind ja auf die 10 Gebote irgendwie mehr oder weniger aufgebaut. Vor allem die mit den Mitmenschen zu tun haben. Vielleicht die von Gott natürlich nicht, aber die mit den Mitmenschen zu tun haben. Und wenn wir das ein wenig betrachten, diese 10 Gebote, ja, ich weiß, die wurden für Israel gegeben, Altes Testament, aber dieselben Prinzipien finden wir im Neuen. Außer vielleicht das Halten des Sabbats, aber sonst die Prinzipien sind die gleichen geblieben. Wenn wir daran denken, die ersten 4 Gebote, die mit der Anbetung, mit dem Anerkennen Gott als einzigen Gott zu tun haben, seine Anbetung, ihm den ersten Platz im Leben und im Alltag zu geben. Wenn wir das sehen, wie diese Gesetze, wie Gott immer mehr auf die Seite gestellt wird, von einem Bereich zum anderen, verschwindet Gott oder wird er ganz konsequent hinausgeschoben. Und wie damals in Israel, während Mose das Gesetz auf dem Berg bekam, was taten die Israeliten unten? Sie beteten das goldene Kalb an. Und genauso ist es auch heute. Wenn Gott auf die Seite geschoben wird, dann kommen andere Götzen, goldene Kälber, die den ersten Platz bekommen. Da könnten wir etliche erwähnen, die in unserer Gesellschaft zu sehen sind. Wir könnten da von Evolutionslehre reden, Materialismus oder Konsumgesellschaft, Umweltschutz, Klimawandel und was das alles damit zu tun hat. Das ist ja auch so ein goldenes Kalb geworden. Und vor allem der Mensch selber. Der Mensch steht immer mehr im Mittelpunkt. Alles dreht sich um sich selber. Ja, wir könnten da die Stelle aus 2. Timotheus 3 lesen. Ich möchte nur da ein paar Eigenschaften herauspicken. Sie sind selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, gottlos, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Also das ist ganz klar unsere Gesellschaft heute. In anderen Worten, alles dreht sich um den Mensch selber. Er ist der Mittelpunkt. Die sehen wir vor allem in den sozialen Netzen. In Argentinien wurde von so einem Radiosender wurde so eine Umfrage oder so ein Studium erstellt, was die Menschen bereit wären zu tun, einfach, dass sie ein Like mehr bekommen. Das war grauenhaft, was da zum Vorschein kam. Und das haben Weltmenschen erarbeitet, ja? Ja, da bin ich bereit, ein bisschen mehr von meinem Körper zu zeigen, weniger Kleidung anhaben, was ganz Verrücktes zu machen, einfach um ein paar Likes mehr. Der Mensch dreht sich um sich selber. Und wenn er die nicht bekommt, dann wird er depressiv, dann kommt es bis hin zum Selbstmord. Überleg mir, bis wohin wir gekommen sind. Der Mensch, er dreht sich um sich selber. Die ästhetischen Operationen, da gibt es ja gar keine Grenzen mehr. Man merkt generell in der Welt eine zunehmende, fast mystische Verehrung der Staatsoberhäupter oder bestimmter Politiker. Ist egal, ob die korrupt sind oder welche moralischen Werte die haben. Das sehen wir in Lateinamerika sehr stark. Ein anderes goldenes Kalb ist jetzt die Impfe gegen Corona. Ja, da ist man bereit, alles zu machen, um das auf jeden Fall zu bekommen. Und es ist ganz interessant. Vor mehr als einem Jahr sagte ein Arzt, ein gläubiger Arzt zu mir dort in Argentinien, weißt du, Stefan, alle werden jetzt hinter der Impfe nachrennen. Sie wollen unbedingt die Impfung haben, weil dann können sie wieder leben, wie sie wollen und müssen nicht jeden Tag hören, wie viele Infizierte und wie viele Tote es gab. Vielleicht wissen Sie, Argentinien ist eines der schlimmsten Länder, was dem anbetrifft. Die haben es da nicht so gut organisiert. Und jetzt sind alle verzweifelt nach der Impfe. Hauptsache, ich kann wieder mein Leben normal weiterführen. Und das heißt normal, machen, was ich Lust habe. Und das erinnert mich an die Stelle von Matthäus, wo der Herr Jesus sagte, wie in den Zeiten Noahs. Ja, sie aßen, sie tranken, sie heiraten. Also lass mich mein Leben leben, so wie ich es will. Also gut, wenn in einer Gesellschaft Gott absichtlich auf die Seite geschoben wird, ist es dann erstaunlich, wenn die Gesetze, die mit den Mitmenschen zu tun haben, diese geistlichen, göttlichen Prinzipien für die Menschheit, dann auch auf die Seite geschoben werden? Ja, natürlich ist es so. Wir kennen ja die 10 Gebote, Vater und Mutter ehren. Oh, da könnte ich gewaltig viele Geschichten davon erzählen, aber eine reicht. Die ich vor kurzem las, ein Vater ist in Kanada im Gefängnis, weil er nicht zugelassen hat, dass seine 14-jährige Tochter sich in einen Jungen umoperieren lassen wollte. Und er nennt sie weiterhin Tochter anstatt Sohn. Sie fühlt sich als Sohn, als Mann, und dann möchte sie halt so genannt werden. Und jetzt sitzt der Mann im Gefängnis, weil nach der Justiz er Gewalt an der Tochter ausgeübt hat. So sieht es in der Welt aus. Das 6. Gebot, du sollst nicht töten, ja. Ja, natürlich, das ist noch aktuell. Man geht nicht auf die Straße und tötet irgendjemanden. Aber wir sehen mit großer Traurigkeit, wie gerade das mit der Abtreibung Land für Land wird das eingenommen, wird legalisiert, bei uns leider auch. Und das Erste, was unsere Regierung in Argentinien gemacht hat, das Erste, wo sie angetreten ist, der Gesundheitsminister hat ganz viel Abtreibungspillen gekauft, bevor das Gesetz für Abtreibung überhaupt freigegeben wurde. Millionen Pillen. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und ja, so sieht es eben im Land aus. Aber es geht noch weiter. Solche Länder, die schon die Abtreibung haben, da geht es sogar einen Schritt weiter. Ich las, dass in Belgien eine Umfrage gestartet wurde unter Ärzten und sie vor die Frage gestellt wurden, wenn ein Kind zur Welt kommt und es hat große Schwierigkeiten, also gesundheitliche Probleme. Was denken Sie, wäre es richtig, wenn man dem das kleine Kind das Leben nehmen würde? 90% der Ärzte haben zugestimmt. Ja. Und wenn Abtreibung legal ist, dann der nächste Schritt ist natürlich Sterbehilfe. Jetzt letzte Woche, glaube ich, war es Spanien. Ist das jetzt auch legal? Und da gab es ja ein sehr bekannter Fall in Holland. Der hat mich richtig schockiert, dass da eine Ärztin da die Todesspritze eine Demenzkranke verabreichen wollte und die sich gewehrt hat. Und dann ist die Ärztin rausgegangen, hat die Angehörigen reingeholt, die haben sie festgehalten und dann wurde es ausgeführt. Nicht töten. Nicht Ehe brechen. Ja, über das lacht man ja schon. Das ist ein Witz geworden. Und wir sehen, die ganze Gesellschaft tendiert in Richtung Ehe kaputt zu machen, Familie kaputt zu machen. Die Gesetze, alles geht in diese Richtung. Die ganze Gender-Ideologie, das ist überhaupt nichts Wissenschaftliches. Ganzes Gegenteil. Aber das wird jetzt durchgedrückt bis hin in den Kindergarten. Bei uns ist es jetzt Pflicht, bevor man den Führerschein macht, einen Gender-Kurs zu absolvieren. Was hat das damit zu tun? Ja, aber ist halt so. Nicht stehlen. Korruption. Überhaupt in den ganzen lateinamerikanischen Ländern oder weltweit, vielleicht die Schweiz ein bisschen ausgenommen, aber auch hier gibt es wahrscheinlich solche, die auf Kosten anderer leben und halt indirekt stehlen. Falschzeugnis. Ja, heutzutage, besonders wenn man die moralischen Werte, biblischen Werte verkündigt, Prediger, Christen und so weiter, werden angegriffen, von der Presse lächerlich gemacht oder sogar angezeigt. Ich habe von etlichen wirklich bekannten Predigern gehört, dass sie zu ihren Worten, die sie vielleicht vor 3-4 Jahren mal gesagt haben, jetzt Abstand nehmen mussten oder sich entschuldigen mussten, und das ganz öffentlich. Die kritischen Stimmen werden systematisch zum Schweigen gebracht. Google, YouTube, Twitter, Facebook haben sich als Polizisten der Wahrheit hingestellt, und wenn man nicht nach den ihren Prinzipien redet, dann wird man mundtot gemacht. Die Algorithmen der Suchmaschinen lassen das verschwinden oder direkt blockiert. Die Angriffe auf christliche Vereine, Gemeinden, Kirchen, Oberhäupter der Gemeinden wird immer mehr. Es wächst. In Frankreich werden jeden Tag mindestens 2 Kirchen angegriffen. Manchmal mit Brandanschlägen, total zerstört. Unser Gemeindehaus in Argentinien wurde auch schon beschmiert mit antichristlichem Zeug. Und besonders in Argentinien ist es mit der feministischen Bewegung, die beschmieren dann die Gemeindehäuser. Ja, so sieht es aus weltweit. Und das letzte Gebot, nicht begehren, ja, da muss ich ja nichts mehr dazu sagen, oder? Man begehrt ja alles, was der andere hat, oder man will halt eben mehr. Zusammenfassend, wenn Gott aus der Mitte geschafft wird, wenn Gott eine Randfigur wird oder überhaupt nicht mehr existiert, dann kommen die anderen Gebote, die mit den Nächsten zu tun haben, auch zu kurz. Oder sie werden gerade in das Gegenteil umgewandelt. Und das sehen wir heutzutage. Also eine Dekonstruktion der Werte, Abbau der Werte, moralischen Werte, christlichen Werte. Aber auch, wir können von einem Versuch, eine globalisierte Regierung reden. Auf politischer, ökonomischer oder sozialer Ebene ist die Rede von einem weltweiten, globalen Reset. Alles runterfahren und neu anfangen. Ja, und da reden sie von so einer Art Sozialismus. In vielen Ländern sehen wir das schon, in unseren leider auch. Und da werden der Besitz von denen, die mehr haben, mit ganz hohen Steuern belegt. Man versucht, so ein sozialistisches Regime einzuführen, das sogar über die Regierung hinausgeht, dass sie alle da mitmachen müssen. Die Ordnung und Kontrolle aller Menschen wird richtig vorwärts getrieben. Mit der Corona-Pandemie, das ist ja man sieht das überall. Alle müssen da jetzt mit so einem Code herumlaufen, um überhaupt irgendwo reinzukommen oder geimpft oder genesen oder was weiß ich gewesen zu sein. Bestimmte Fluggesellschaften lassen keinen rein, der nicht geimpft ist und so weiter und so fort. Ja, jetzt gibt es eine totale Kontrolle der ganzen Welt. Aber im Zusammenhang mit der Technologie sehen wir auch ein Wachstum von einer globalen Regierung, die gar nicht gewählt wurde. Die sich über die Regierungen setzen. Sie haben Macht, sie haben Geld, sie haben die Medien. Die Meinungsfreiheit wird immer mehr unterdrückt. Man redet sogar schon von einer postdemokratischen Welt. Das ist die Welt, in der wir leben und wo es hingeht. Wer die Macht oder das Geld hat, dominiert. Man braucht die Gewalt, um ein Lügensystem durchzusetzen. Wenn ich nur an die Gender-Ideologie denke, das wird richtig mit Macht und Geld einfach reingedrückt. Egal, was die Regierung oder der Einzelne denkt oder die Mehrheit in den Völkern denken. Und man gebraucht die Angst. Angstmacherei. Thomas Jefferson, ehemaliger US-Präsident, er sagte das vor mehr als 200 Jahren. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Ganz interessant. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Angst ist natürlich das ideale Werkzeug dafür. Ja, wir haben Angst, dann müssen wir uns da einfach verstecken oder was weiß ich was machen. Es wird alles gemacht, auch um den Verstand, um die Gedanken zu kontrollieren der Menschen. Das ist ja das Einzige, was wir noch frei haben, oder? Noch. Man arbeitet an Technologien, um mit der Zeit sogar zu einer Symbiose mit der künstlichen Intelligenz zu kommen. Wenn wir, jetzt habe ich mal nur was ganz Oberflächliches gesagt, ja? Wir können das noch viel mehr vertiefen, noch viel mehr Details bringen. Aber wenn wir als Gläubige sowas hören, wird es da nicht irgendwie mulmig in uns? Bekommen wir es vielleicht nicht auch mit der Angst zu tun? Klar, wir vergleichen es mit der biblischen Prophetie und da wissen wir, besonders hier in diesem Raum, besonders Bescheid. Wenn wir da zum Beispiel Daniel 2 lesen, von dieser Statue von Nebukadnezar, die Füße da aus Lehm und Eisen, wir sehen, wie sich da sowas Komisches zusammen bildet, was eigentlich gar nicht zusammenpasst, aber es geht einfach. Ja, es wird ein Weltregime aufgebaut, was gar nicht zusammenhält, aber es ist das Letzte, bevor der Herr Jesus sein Reich aufrichtet. Wenn wir Offenbarung 13 betrachten, Offenbarung 17, wo alle Macht dem Tier übergeben wird, oder wie schon erwähnt, diese Stelle aus 2. Timotheus, den Charakter der Menschen der Endzeit betrachten, da fragen wir uns, wie nahe befinden wir uns einer antichristlichen, globalen Regierung? Ich glaube, sehr nahe, sehr nahe. Deswegen die Hoffnungslosigkeit unserer Zeit. Aber lasst uns zum zweiten Punkt kommen. die Hoffnung in unserer Zeit. Ja, es gibt Angst. Wir lasen diese Stelle, Samuel las sie vor, Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, Trübsal, Luther sagt Angst. Deswegen habe ich diesen Titel auch genommen, passt so gut. In der Welt habt ihr Angst. Wie anders sind doch diese Worte Jesu im Vergleich mit dem, was die selbstgenannten oder selbsternannten Propheten heutzutage sagen. Sie reden von Wohlstand, von Segnung, von Gesundheit. Es kann den Christen nie schlecht gehen und natürlich keine Angst und so weiter und so fort. Ja? Keiner von diesen Propheten hat die Corona-Pandemie vorausgesagt. Ganz interessant. Hat nicht geklappt. Aber sie suchen immer und reden immer wieder davon. Ja, Gesundheit, Wohlstand und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall keine Bedrängnis, keine Angst. Ja, wir wissen, dass der Kontext, wir haben ja die Stelle gehört, der Kontext, der Herr Jesus redet von seinem Leid und das, was seine Jünger treffen würde. Aber wir können das ganz genau auch auf unsere Zeit anwenden. Wenn nicht diese Stelle, auf jeden Fall die vom Apostel Paulus, wo er in 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt, und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen verfolgen und leiden. Und ich glaube, wir sind in dieser Zeit. Der Apostel Paulus redet da in 2. Timotheus 3 von der Endzeit. Und er sagt, es ist eine Zeit der Bedrängnis. Es wird eine Zeit der Angst sein. Und es wird besonders auch die Gläubigen angreifen. Es ist eine Realität. Und zudem können wir auch noch das erwähnen, was der Prophet Daniel von der Zeit des Kommen des Antichristen und der Trübsal erwähnt in Daniel 12, Vers 1. Da steht, es wird eine Zeit der Not sein, wie noch keine war. Und wir gehen in diese Richtung. Umso mehr die Entrückung der Gemeinde naht, umso mehr werden wir auch Wachstum in dieser Hinsicht sehen. Die Bosheit, die Angst in dieser Welt wird zunehmen. So müssen wir uns nicht wundern, wenn die biblischen Werte, die Gläubigen, die Gemeinden angegriffen werden. Es ist normal. Es wird dazugehören. Deswegen, wir haben eine Realität, in der wir leben. Es ist eine Welt, die Angst hat und auch selbst den Christen Angst bereitet. Aber wir haben natürlich auch eine Antwort auf diese Angst, Gott sei Dank. Wie wir sahen, dass das Elend und die Angst in dieser Welt eine Tatsache ist. Aber der Herr Jesus lässt uns nicht mit der schlechten Nachricht, sondern er gibt uns auch Trost. Genau in diesem Vers. Ich möchte jetzt diesen ganzen Vers nochmal lesen. Johannes 16, Vers 33. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir, und das möchte ich hervorheben, in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Trübsal, also es ist einfach so. Ihr werdet Trübsal haben. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wunderbares Wort. Wunderbares Wort. Neben den Schwierigkeiten und Problemen, die jeder Mensch hat, die Realität in einer Welt zu leben, die immer antichristlicher wird, bewirkt es natürlich in uns auch Unruhe. Und der Christ wird immer mehr Quellen der Anfechtung, des Angriffs ausgesetzt werden. Aber das darf uns nicht entmutigen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es gibt einen Trost. Und Jesus Christus möchte uns diesen Frieden geben. Viel von dem Leid und Sorge, dem wir ausgesetzt sind, kommt nicht einmal nur von den Umständen an sich oder dem Widerstand, den wir als Christen vielleicht erfahren können, sondern oft ist es so, wie wir diese Sachen, diese Angelegenheiten oder Begebenheiten angehen. Meistens meckern wir oder leiden darunter und sagen, wieso ich? Wieso muss das mich treffen? Der Herr sagte, dass wir Sicherheit, Frieden und Sieg haben können. Das kann aber nicht in menschlicher Weisheit produziert werden. Nicht auf eine äußere Religiosität sich basieren. Nein, wir müssen den Sieg Jesu Christi in Anspruch nehmen. Wir müssen ihn ganz nah bei uns haben. Wir müssen immer ihn wieder suchen. Der Herr ist sehr weise. zu sagen, dass die den Frieden haben würden, die in ihm sind. Das heißt nicht nur eine Bekehrung, natürlich, das ist der erste Schritt, aber es geht auch weiter. Wir müssen da dauernd, immer wieder neu, ganz nah bei ihm sein. Der Herr ist da sehr weise, dass wir in Christo die Quelle unseres Friedens nur finden können. Das bedeutet, von ihm immer abhängig zu sein. Das sucht er gerade, dass wir jeden Tag neu sagen, Herr Jesus, heute muss ich mit dir gehen. Ich will mit dir in diesen Tag gehen, mit dir in diese neue Woche. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß, mit dir werde ich Frieden haben. Das braucht jeder Gläubige. Dieser Tage bekam ich eine Botschaft aufs Handy mit einem Satz von Oswald Chambers. Den möchte ich mal vorlesen. Das Außergewöhnliche an Gott ist, dass die, welche Gott fürchten, nichts anderes fürchten. Die, die Gott fürchten, fürchten nichts anderes. Und wenn sie Gott nicht fürchten, fürchten sie alles andere. Super, oder? Ja, in einer Welt voller Trübsal, Angst und leider manchmal auch unter Gläubigen ist es so einfach, weil man Gott nicht fürchtet, weil man Gott nicht mehr sucht. Aber der Gläubige hat eben eine andere Realität oder kann eine andere Realität erleben. Wir können ihn suchen. An dieser Stelle möchte ich Sie fragen, haben Sie schon diesen Frieden mit dem Herrn? Haben Sie Jesus Christus als Quelle des Friedens schon angenommen? Das ist der erste Schritt. Und wenn wir die haben, leben wir wirklich in tiefer Abhängigkeit vom Herrn oder jede neue Nachricht lässt uns richtig da so in den tiefen Brunnen fallen? Für tiefes Loch? Nein, das muss nicht so sein. Welche ist unsere Quelle der Hoffnung? Wir redeten von Hoffnung oder fragten, ob Hoffnung wichtig ist. Im gegensätzlich der Bangigkeit, der Angst, der Trübsal, die all diese Ereignisse, die wir erwähnt haben und noch viele andere produzieren, finden wir Hoffnung. Aber dies ist nicht irgendwelche Hoffnung. Wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, irgendwo da in Zürich, und fragen würden, was bedeutet Hoffnung für die Menschen? Was würden sie uns sagen? Ich habe so eine Definition aus dem Internet rausgeholt. Da steht was ist Hoffnung? Eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das bedeutet Hoffnung für die Welt. Also ich hoffe, aber ich weiß nicht, ob es kommt. Lass uns mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, ich habe große finanzielle Probleme und dann sage ich, oh, ich hoffe, dass es besser kommt. Ich bin krank. Oh, ich hoffe, dass ich in wenigen Tagen wieder gesund sein darf. Ja, was ist das eigentlich? Das ist eher ein Wunsch. Manchmal eine Illusion. Nichts mehr als das. Das ist die Hoffnung der Welt. Und gerade die Bibel redet in verschiedenen Bibelstellen, was die Hoffnung für die Welt bedeutet, für die Ungläubigen. Das sagt die Bibel in Sprüche 10, Vers 28, dass sie die Hoffnung verloren haben. Epheser 2, Vers 12, welche keine Hoffnung haben und ohne Gott in der Welt sind. 1. Thessalonicher 4, Vers 13, gegenüber der Pforten des Todes, sie haben keine Hoffnung. Das ist die Welt, sie hat keine Hoffnung, der Ungläubige. Aber ich las was ganz Schönes in einem Andachtsbuch von Warren Wiersbe. Der schreibt darüber, über Hoffnung. Das Konzept der Hoffnung in der Bibel beinhaltet nicht ein von uns selber generiertes Gefühl. Es hat auch nichts mit Illusionen oder unberechtigter Optimismus zu tun. Die Hoffnung des Christen basiert sich auf das feste Fundament des Charakter Gottes und sein Wort. Diese Gedanken gebraucht Hiob, in Hiob 13, Vers 15, da steht, siehe, auch wenn er mich umbringt, hoffe ich auf ihn. Das hebräische Wort, was hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie ein langes und geduldiges Warten, trotz Verzögerungen und Enttäuschungen. Es ist eine Hoffnung, die sich durch eine herrliche Erwartung gestärkt sieht. Wir wissen, dass Gott unsere Notdurft ausfüllt und seine Zwecke erreicht. Das Gegenteil von solch einer Hoffnung ist Angst und Bange. Fand ich wunderbar. Das ist doch eine ganz andere Hoffnung als das, was wir gerade gesehen haben, was die Welt an Hoffnung sieht. Mal eine Frage, muss nicht beantwortet sein, aber welches Buch in der Bibel, denken Sie, erscheint das Wort Hoffnung am häufigsten? Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal durchgeschaut hat. Ich habe es gemacht und war ganz erstaunt. Das Buch, wo ich am wenigsten erwarten würde, da dass dieses Wort am meisten vorkommt, das Buch Hiob. Interessant. Ein Mann, der seinen ganzen Besitz verloren hat, an einem Tag. Ein Mann, der seine 10 Kinder an einem Tag verloren hat. Dem seine Frau sagt, du, verflucht Gott und stirb. Der von seiner ganzen Familie, von seinen Freunden verlassen wurde. Ja, da kamen noch seine Freunde und sagten immer wieder, ja, irgendetwas musst du falsch gemacht haben. Und noch eine ganz schwere Krankheit. Er fühlte sich am Rand des Todes. Vor ihm die 10 Kinder begraben. Und er sagt, er redet immer wieder von Hoffnung. Aber ich glaube, eins der bekanntesten Verse oder Wörter des Hiobs. Und wenn wir die Bibel chronologisch, die biblischen Bücher chronologisch ordnen, dann ist Hiob das Erste. Und er ist der Erste, der sagt, der redet von der Leibesauferstehung und von Gott schauen. Hiob 19, Vers 26, 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, alsdann werde ich von meinem Fleische los Gott schauen. Den werde ich mir ansehen. Meine Augen werden in ihn schauen, ohne ihm fremd zu sein. Das ist Hoffnung. In welchen Umständen ging es ihm gut? War er gesund? Hat er kein Leid? Nein, ganz das Gegenteil. Gerade das Gegenteil. Hier merken wir, dass die wahre Hoffnung sich nicht auf positive Ereignisse oder guten Emotionen oder Sicherheit stützt. Nein, im Gegenteil manchmal. Die wahre Hoffnung, auch wenn man sie nicht sehen kann, wie Paulus in Römer 8, 24 sagt, man sieht die Hoffnung nicht. Sie stützt sich auf den Herrn, seine Gegenwart, sein Wort und darauf, dass sich sein Plan in absoluter Gewissheit erfüllen wird. Da sind wir einfach getrost, sicher. Die Hoffnung des Gläubigen ist nicht eine verführerische Illusion, ein Wunsch, um unsere Gefühle da ein bisschen über Wasser zu halten. Nein, es ist die Grundlage des christlichen Lebens. Wieso ist das so? Ich möchte einfach dafür 3 Gründe erwähnen. Es können noch mal viel mehr sein, aber erstens mal die Hoffnung wegen der Gegenwart des Herrn oder durch die Gegenwart des Herrn. Wir sahen eben in unserem Vers, dass die in mir, ja, die haben Frieden in einer Welt voller Angst. Der Sieg hängt von der Vereinigung mit dem Herrn Jesus ab. Das bringt Sicherheit, das bringt Hoffnung. Dazu kommt noch, dass er in allen wohnt, die ihn als seinen Erlöser, als ihren Erlöser angenommen haben. Er wohnt in uns. Und was hat er uns verheißen? Matthäus 28, 20. Bei uns zu sein, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Egal, was da kommt, ja. Er ist bei uns. Wir haben gerade das Lied gesungen, Gott wird dich tragen. Wie liebe ich dieses Lied. Vielen Dank, dass dieses Lied gesungen wurde. Ich wusste es nicht, aber es passt wunderbar zu meiner Botschaft. Gott wird dich tragen. Ja, in einer Welt voller Angst. Er trägt uns. Ich erinnere mich immer wieder an diese Stelle aus Johannes 10, 28 und 29. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Niemand aus der Hand des Vaters. Gibt es einen sicheren Ort als in Jesus? In Gott? Nein, es gibt es nicht. Gerade diese Tage kam mir so ein Spruch von Spurgeon in die Hände. Und wir müssen einfach vor Augen haben, Spurgeon lebte vor mehr als 150 Jahren. Er schrieb Folgendes. Der Glaube macht das Herz froh und bewahrt es dadurch vor Furcht, die in solchen Zeiten mehr Menschen umbringt als die Epidemie selbst. Ich habe gedacht, lebt Spurgeon noch? Er redet doch von unserer Zeit, oder? Der Glaube macht das Herz froh und bewahrt es dadurch vor Furcht, die in solchen Zeiten mehr Menschen umbringt als die Epidemie selbst. Ich glaube ja. Also sterben mehr Menschen vor Angst als von Corona selber. Deshalb lade ich Sie ein, wenn Sie noch nicht diese Sicherheit im Herrn Jesus gefunden haben, die Errettung in Jesus angenommen haben, noch nicht sicher sind, dass wenn Sie heute sterben würden, in den Himmel kommen, dass Sie die Einladung Jesu annehmen. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Es ist die Einladung des Herrn. Bitte nehmen Sie doch an. Beten Sie um Vergebung Ihrer Sünden. Nehmen Sie das Werk Jesu Christi vollbracht am Kreuz von Golgatha, sein vergossenes Blut. Nehmen Sie es an, im Glauben an. Und Sie werden von aller Schuld befreit. Sie werden heute noch eine neue Kreatur in Christo. Ein Kind Gottes. Mit Frieden, Sicherheit und Hoffnung. Okay, wir brauchen die Gegenwart des Herrn, um Hoffnung zu haben. Aber wir brauchen auch das Wort des Herrn, um Hoffnung zu haben. Wenn wir das, was in der Welt geschieht, so ein bisschen betrachten, analysieren, könnte es uns wirklich Angst und Bange werden, eventuell sogar in die Verzweiflung treiben. Ich habe etliche Christen in dieser letzten Zeit gesehen, die wirklich verzweifelt waren. Aber der Gläubige, neben der Gewissheit der Gegenwart des Herrn, hat auch die Quelle der Hoffnung an sich. Er hat das Wort. Er hat das Wort und kann immer wieder das Wort suchen. In der Stelle, die wir jetzt schon ein paar Mal wiederholt haben, sagt der Herr Jesus selbst, es ist sein Wort, seid getrost. Wir können schon Amen sagen, nach Hause gehen. Das reicht uns ja schon, oder? Seid getrost. Ich bin bei euch. Ja? Der Apostel Petrus ermutigt uns auch mit einem so uns bekannten Vers, 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir halten um desto fester an dem prophetischen Wort. Und ihr tut wohl, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Nach 1. Petrus 1, Vers 11 sagt der Apostel, dass die Propheten durch den Geist Christi sprachen. Also alles, was wir im Wort haben, kam durch den Geist Christi. Es ist Jesu Wort zu uns. Und wenn wir also die Prophezeiungen betrachten und sehen, wie das immer schlimmer wird, umso näher wir der Entrückung der Gemeinde und der Trübsal kommen, das sind Worte des Herrn. Aber er lässt uns nie ohne Trost. Er hat es gesagt, damit wir wissen, in welcher Zeit wir leben, damit wir uns darauf vorbereiten können. Er weiß, dass sich alles zuspitzt und alles komplizierter wird. Aber obwohl er weiß, dass sich Schreckliches anbahnt, der Gläubige, er weiß auch, dass umso dunkler es wird, umso näher das Licht des Morgensterns ist. Der Herr kommt, der Herr kommt. Das ist unsere Ermutigung. Als der Herr von die Endzeitzeichen erwähnte, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, da sagt er in Lukas 21, 28, wenn aber dies zu geschehen anfängt, so richtet euch auf, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Das ist unsere Zuversicht, liebe Geschwister. Das ist unsere Sicherheit. Vor der Wirklichkeit, dass immer mehr Menschen Jesus Christus und seine Lehre den Rücken kehren, können wir die Worte Petrus gebrauchen, für uns anwenden. In derselben Situation. Ganz viele Jünger verließen den Herrn. Johannes 6, 66, also 6, 6, 6, ganz interessant. Und da fragt Jesus die Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Was antwortet Petrus? Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Diese Worte geben uns Sicherheit, diese Worte geben uns Trost, diese Worte geben uns Hoffnung. Viele fragen sich, ja, was erwartet uns? Immer wieder wurde ich in den letzten Monaten, ja, immer wieder gefragt, du, was hältst du davon, von dem allem, was da am Passieren ist? Was wird mit unseren Gemeinden passieren? Welchen verderblichen Einfluss werden unsere Kinder oder Enkel ausgesetzt? Ja, man muss da ganz Realist sein, der Christ ist Realist. Es wird immer schlimmer. Es wird nicht besser. Jemand sagte, die Angst stellt das Denken aus. Der Glauben aber schaltet es an. Hat mir auch gefallen. Und woher kommt unser Glaube? Das wissen wir alle. Er kommt aus der Schrift. Deshalb, wenn wir im Glauben wachsen wollen, müssen, ja, wir müssen zur Schrift greifen. Und da steht immer wieder, können Sie es auch als Aufgabe für heute Nachmittag machen, fürchte dich nicht. Wie oft steht das in der Bibel? Einfach mal durchblättern. Es ist gewaltig. Einfach für uns anwenden. Also, wir haben Hoffnung durch die Gegenwart des Herrn. Wir haben Hoffnung durch das Wort des Herrn. Und natürlich, wir haben Hoffnung durch das Kommen des Herrn. Freuet euch, ich komme, haben wir gesungen. Blick auf und glaub, mein Tag ist nicht mehr weit. Wie wunderbar. Passt so wunderbar, diese Lieder, die wir gesungen haben, zu dieser Botschaft. Ja, der Herr Jesus kommt. Er ist ganz nahe. Natürlich, wir kommen einer Weltregierung, einer globalen Kontrolle der Menschen immer näher. Es ist ganz eindeutig, dass das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Ist kein Zweifel. Es nähert sich die Zeit, in der sich der Mensch der Sünde offenbaren wird. Und die Gerichte wie noch nie über diese Welt kommen werden. Es naht die Zeit, in der der Herr für zwei Sachen kommt. Er kommt natürlich, um diese Gerichte zu bringen. Es ist der Herr Jesus, der es macht. Sonst müssen wir nur Offenbarung 5 lesen. Da wissen wir Bescheid. Aber er kommt auch, wie Paulus sagt in 2. Thessalonicher 1, euch aber, die ihr bedrückt werdet, mit Ruhe samt uns. Erquickung, sagt eine andere Übersetzung. Es ist zweifellos so, dass der Mensch unbedingt Hoffnung braucht. Auch wenn wir die dunklen Wolken der Not, Leid, unseren Horizont verdunkeln, können wir doch durch die Gegenwart des Herrn, durch das Wort des Herrn und das Wissen, dass der Herr kommt, getröstet werden, Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger. Dazu hat uns der Herr auch berufen. Wir können die Wahrheit des Psalmisten für uns, für unser Leben anwenden. Psalm 62, Vers 5. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt, was ich hoffe. Wunderbar. Also, wir haben die Hoffnungslosigkeit unserer Zeit gesehen. Wir haben die Hoffnung in unserer Zeit betrachtet. Und jetzt möchte ich einfach noch zum letzten Punkt kommen, die Hoffnungsbringer für unsere Zeit. Wenn wir die Hoffnungslosigkeit sehen, in der die Welt steht, wenn wir unserer Hoffnung gewiss sind, dann dürfen wir nicht egoistisch damit sein. Wir haben einen Auftrag. Wir haben etwas zu tun. Wir haben eine Verantwortung. Und das erinnert mich, als ich das so vorbereitete, kam mir so blitzartig der Gedanke an die Geschichte aus 2. Könige 7. Da ist die Rede von 4 Aussätzigen. Die Geschichte handelt im Nordreich von Israel. Vor der Hauptstadt Samariens war das Heer der Syrer, hatten die Stadt komplett umzingelt. Und dadurch entstand eine gewaltige Hungersnot. So stark war die Hungersnot, dass sie sogar Kot von Tauben ganz teuer verkauften. Und sie kamen bis dahin, dass sie ihre Kinder schlachteten und aßen. So schlimm war die Hungersnot. Und der Prophet Elisa hatte gesagt, dass die Syrer ein Kriegsgetrampel und Geräusch hören würden und dann fliehen würden. Einige aus Samaria haben das nicht geglaubt, aber in der Nacht geschah das dann. Sie hörten einen gewaltigen Krach und meinten, es käme ein gewaltiges Heer, und ließen alles stehen und liegen, alles, all ihr Reichtum und das Essen und so weiter, und flohen. Und die 4 Aussätzigen, die lebten da vor den Toren Samarias und bekamen natürlich ihr Essen von den Leuten von Samarien, aber die hatten ja nichts mehr. Und dann sagen sie unter sich, du, es ist doch gleich, ob wir jetzt hier vor Hunger sterben oder zu den Syrern gehen und die uns umbringen, versuchen es wir wenigstens. Dann gingen sie zum Lager der Syrer und fanden es leer. Und dann gehen sie von einem Zelt ins andere. Alles, wie es aussieht, waren sie gerade am Essen gewesen. Alles lag da rum, die konnten nur hinsitzen und essen, Magen richtig vollhauen, Reichtümer einsammeln. Bis auf einmal einer sagt zu den anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis der helle Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Jede Minute, die sie warteten, starb vielleicht jemand vor Hunger in Samarien. Vor Hunger oder wurde umgebracht und gegessen. Kannibalismus. Es war Zeit, es war sehr wichtig, sofort diese gute Botschaft, die heilbringende Botschaft, die hoffnungsvolle Botschaft den Leuten von Samarien bringen. Das haben sie dann auch gemacht und so konnte das ganze Volk dann sich ernähren und wieder in Ruhe leben. Was bedeutet das für uns? Wie können wir das anwenden? Auch wir haben diese Botschaft. Wir haben Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger. Jetzt müssen wir uns in Hoffnungsbringer verwandeln. Machen wir das? Man muss nur mal an den Bahnhof in Zürich gehen. Mal in die Augen der Menschen schauen. Sorgenfalten, Traurigkeit, Depression, Hass. Man sieht die Sünde manchmal direkt im Gesicht geschrieben. Sie brauchen Hoffnung. Sie brauchen die Botschaft Jesu Christi. Wie viele von älteren Leuten sind gerade erst durch dieses ganze Corona-Zeug da alleine zu Hause? Niemand besucht sie mehr. Es gibt solche, die ihre Arbeit verloren haben, die in großer Not sind. Andere haben familiäre Probleme. Andere sind krank oder haben jemanden verloren. Wo sind die Hoffnungsbringer? Wo sind sie? Der Apostel schreibt der Gemeinde in Rom, Römer 15, Vers 13, dass ihr überströmt in Hoffnung durch die Macht des Heiligen Geistes. Überströmen. Also nicht nur für mich selber. Nein, es geht auch für die anderen. Es kommt auch zu anderen. In Titus 2, Vers 13 und 14 schreibt er auch, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten, sollen wir eifrig gute Werke tun. Also wir haben die Hoffnung. Wir erwarten das Kommen des Herrn. Bald werden wir im Himmel sein. Alle Tränen werden abgewischt. Jedes Leid wird zu Ende sein. Der Tod wird es nicht mehr geben. Wir haben Sicherheit, wir haben Hoffnung. Also, jetzt müssen wir gute Werke machen. Jetzt müssen das andere erfahren. Wie erweist sich das ganz praktisch? Es sind solche, die an ein Krankenbett gehen. Es sind solche, die einen Alleinstehenden besuchen. Es sind solche, die vielleicht einen, der in Not geraten ist, mal zur Seite stehen. Jemand im Gefängnis, ein Senior im Zentrum oder wo es auch sein mag. Ausländer und so weiter. Jemand, wo Not ist. Wo Not am Mann ist, Hoffnung bringen. Wenn man nur die Augen öffnet, dann sieht man, wo man Hoffnung weitergeben könnte. In Buenos Aires konnte man wegen Corona monatelang nicht aus dem Haus gehen, außer um das Notwendigste zu kaufen. Viele wurden krank, leider Argentinien, teilweise an der Weltspitze gewesen. Und natürlich konnte da die ganze Familie nicht raus. Und Freunde, Bekannte, Familienangehörigen selbst hatten Angst, dann dahin zu gehen. Und Carina und ich haben so eine besondere Bewilligung bekommen vom Staat, da wir religiös sind, dass wir da uns bewegen konnten. Und okay, wir sind zum Supermarkt gegangen, haben eingekauft, was die Leute brauchten, haben sie von der Haustür hingestellt, Leute angerufen oder teilweise besucht. Uns mit ihnen zusammengefunden, einfach Leute, die allein waren oder in großer Not waren. Es gab immer wieder neue Möglichkeiten, wunderbare Gespräche und viele haben so Hoffnung bekommen. Und einige von ihnen konnten Jesus als ihren Erlöser annehmen. Nur ein Beispiel davon. Eines Samstags, nachts schon, bekomme ich so eine Botschaft von einer lieben Schwester aus dem Inneren. Sie ist die Frau eines Ältesten und in deren Gemeinde ich schon öfters gepredigt hatte. Und sie schreibt mir, du Stefan, bitte bet für meinen Schwager. Er liegt schwer krank im Spital in Buenos Aires. Er wurde vom Inneren nach Buenos Aires gebracht, ins beste Spital. Er hat Krebs und ist sehr fortgeschritten. Im ersten Moment schien es besser zu gehen, aber auf einmal ist es richtig explodiert. und sieht ganz schlecht um ihn aus. Er und seine Frau sind in Buenos Aires und ungläubig. Ich habe gesagt, okay, ich werde dafür beten. Und es war eine halbe Stunde, bevor ich schlafen ging, und dann, während ich ins Bett ging, ging mir einfach der Gedanke an diesen Ehepaar nicht aus dem Kopf. Da habe ich einfach gebetet, Herr, wenn ich morgen mit derselben Last aufwache, dann ist es einfach ein Zeichen, dass ich da irgendwie was machen muss. Am nächsten Morgen, Sonntag, aufgewacht, das Erste, was mir in den Kopf kam, war dieser Mann. Okay, Herr, jetzt muss ich was machen. Und dann habe ich dieser Schwester geschrieben, habe gesagt, kannst du mir den Kontakt von deiner Schwester geben? Und das hat sie mir dann auch gleich geschickt. Ich hatte noch zwei Dienste am Morgen, aber dann gegen Mittag war ich dann fertig. Und dann habe ich dann diese Frau angerufen und habe mich vorgestellt. Ich kannte sie ja nicht, wer ich bin und was ich mache. Und habe sie gefragt, hättest du was dagegen, wenn ich dich besuchen komme oder euch besuchen komme? Und die hat dann sofort eingewilligt. Und da saß ich dann, ich habe dann noch gefragt, und wie ist es da im Spital, darf man überhaupt reinkommen? Weil ich wusste, in allen Spitälern war es verboten, dass Besuche kommen. Also keiner durfte rein, gerade wegen dieser ganzen Corona-Situation. Nirgendwo wurde Besuch erlaubt. Und da habe ich gesagt, du kannst du fragen, ob es erlaubt ist, dass dann Pastor kommt. Und sie ging runter ins Foyer, wo die Sicherheitsbeamten waren, hat dann gefragt und haben mir gesagt, nein, das geht nicht. Wird keiner reingelassen. Und dann hat sie noch mit der Krankenschwester geredet und die Krankenschwester hat gesagt, er soll es mal versuchen. Und ich saß schon im Auto, als ich diese Botschaft bekam, und dann sage ich, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, wenigstens treffe ich mich mit der Frau draußen vor dem Spital. Bin ich hingefahren, 40 Minuten Fahrt und die ganze Zeit betend, Herr, gib mir einfach Möglichkeit, noch mit diesen Leuten zu reden. Kam ich ins Spital, ins Foyer, Sicherheitsbeamten, etliche, habe mich mit Alkohol in meine Hände eingerieben. Was machen Sie hier? Ich bin Pastor und komme einen Schwerkranken besuchen. Ah, okay, hier ist der Weg. Im dritten Stock, da die Abteilung, wo die Schwerkranken waren, wieder Sicherheitsbeamte. Ich ging einfach grüßend dran vorbei und ins Zimmer, wo sie mir gesagt hatten, und konnte 2 Stunden mit diesem Ehepaar reden. Konnte ihnen die Hoffnungsbotschaft bringen. Das Heil in Jesu Christi und die Hoffnung der Ewigkeit. Beide haben Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen. Ich konnte ihnen noch eine Bibel schenken. Die haben sie dann jeden Tag gelesen, haben mir Fotos gezeigt von dem, von dem Abschnitt, wo sie am Lesen waren. Und noch, während ich da war, versprach die Frau weinend ihrem Mann, ich werde alles machen, dass unsere 3 kleinen Kinder das Wort des Herrn Jesus, den Glauben an den Herrn Jesus auch kennenlernen, dass sie dich in der Ewigkeit wiederfinden werden. Das macht sie jetzt auch. Ein paar Stunden später wurden sie per Flugzeug zu ihrer Heimat gebracht, dass der Mann sich noch von seinen 3 Kindern verabschieden konnte. Eine Woche später war er tot. Er ist vom Hoffen ins Schauen gegangen, so wie der Hiob gesagt hatte. Deshalb, liebe Geschwister, wenn wir unsere Augen erheben, dann machen wir das, was der Herr Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Hebet eure Augen. Die Ernte ist, das Feld ist weiß zur Ernte. Ja? Überall werden wir Möglichkeiten finden. Ein Trostwort, ein Gebet, ein Besuch, eine praktische Hilfe. Das Wort, das Evangelium, gute Botschaft, Hoffnungsbotschaft. Sind wir Hoffnungsbringer? Ich möchte einfach uns eine Aufgabe für diesen Tag oder für diese Woche geben. Für wen könnte ich diese Woche ein Hoffnungsbringer werden? Amen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Hoffnung haben, dass wir dich Vater nennen dürfen, weil wir Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen haben. Herr, ich möchte dich bitten für den einen oder anderen, der vielleicht unter uns ist oder uns zuschaut, dass der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dass er jetzt in sich bricht und sagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Errette mich. Ich glaube an den Herrn Jesus. Und ich nehme sein Heil für mein Leben an. und wir, die wir dies schon mal getan haben. Herr, wie wunderbar ist es zu wissen, dass in einer Welt, wo Angst herrscht, wo selbst wir manchmal in Angst geraten, wir doch Hoffnung haben. Wir haben Sicherheit. Wir können Frieden, wir können sogar Freude haben, weil wir den Herrn Jesus haben, weil wir sein Wort haben und weil wir wissen, dass er bald kommt. Herr, erfülle uns immer wieder mit dieser Hoffnung und dass wir wirklich Hoffnungsträger werden und Hoffnungsbringer sind. Herr, diese Welt braucht es. Es gibt so viele, die danach suchen, vielleicht auf falschen Wegen, an falschen Orten. Führe uns zu ihnen, dass wir ihnen die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Hoffnung, der Wiederkunft des Herrn, der Ewigkeit, des Himmels weitergeben können. Gebraucht uns dazu, auch in dieser neuen Woche. In Jesu Namen. Amen.